Ja, vielen Dank. Der Predigtext, der uns für diesen Sonntag gegeben ist, nimmt uns hinein in das Alte Testament, in die Wüstenwanderung Israels, in die Gabe des Geistes lange vor Pfingsten. Da hat noch keiner, noch lange nicht an Pfingsten gedacht. Pfingsten, dieses dritte der ganz großen Feste der Christenheit, der ganz bedeutenden, der Hochfeste, die wir feiern in der Christenheit. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes und damit auch der Geburtstag der Kirche. Kirche entsteht da, wo der Heilige Geist kommt. Oder anders ausgedrückt, Kirche entsteht immer da, wo die Fülle vorhanden ist. Welche Fülle? Nicht die Fülle der Menschen, die da sind. Nicht der Fülle der Charismen. Nicht der Fülle des Glaubens. Oder sonst irgendeiner menschlichen Fülle. Die damals Pfingsten erlebt haben zum ersten Mal, die waren weit weg von jeder menschlichen Fülle. Da war viel an menschlicher Leere in ihrem Leben da. An Erwartung und auch an Enttäuschung, an Hoffnung, aber nicht so richtig wissen, wie das denn so werden wird und werden könnte. Es geht um eine andere Fülle, es geht um die Fülle Gottes. Mit Pfingsten kommt die Fülle Gottes, die Fülle des Dreieinen Gottes, diese trinitarische Fülle. Gott, der Schöpfer, der Vater, der Schöpfer Himmels und der Erden, der Sohn Jesus Christus, der Erlöser und der Bruder, der in diese Welt gekommen ist. Und am Pfingsten der Heilige Geist, der, in dem Gott sich ganz inkarniert in diese Welt hineinkommt, in das Leben von Menschen, bleibend in Menschen zu Hause ist. Der, der tröstet, vergegenwärtigt, ermächtigt, mit dem Gott da ist in dieser Welt. Nicht einfach nur hin und wieder mal zugreift auf diese Welt, sondern ganz und gar in dieser Welt da ist. Erst wo Gott zum Vater und zum Erlöser und zum Ermächtiger geworden ist, dort ist die Fülle Gottes da. Da wird es Pfingsten. Da wird Kirche möglich, Christsein möglich. Also, Christsein, unsere Kirche, überhaupt das Christentum ist möglich. Nicht durch unsere eigene Geistlichkeit. Die ist weit weniger spannend und interessant. Nicht durch unsere eigene Frömmigkeit oder durch das, was wir meinen, so zu haben und anzubieten haben, sondern durch das Kommen des Heiligen Geistes. In der kirchlichen Liturgie wird es bis heute an vielen Stellen spürbar. Jetzt an Pfingsten singt man in vielen Kirchen und Gemeinschaften wieder diesen alten, tausend Jahre alten Hymnus Veni Creator Spiritus. Komm, Schöpfergeist. Wenn wir in unserer Kommunität das Abendmahl miteinander feiern, mindestens einmal die Woche, und wenn wir als Gemeinschaft alle zusammen sind, dann auch täglich, wenn wir miteinander das Abendmahl der Eucharistie feiern, dann gibt es diese Bitte, dass der Heilige Geist kommen möge. Epiklese nennt man das in der kirchlichen Liturgie. Das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht wir Menschen sind. Dass es nicht der Zauber des Liturgen ist, der da gerade passiert. Sondern dass es das entscheidende Moment Gottes Geist ist. Wenn Gottes Geist kommt, dann bewegt sich was. Wo nicht, da können wir noch so christlich turnen. Da wird sich wenig oder nichts bewegen. Dieses Bitten, dieses Hoffen, dieses sich ausstrecken nach dem Geist, das macht auch den Predigtext aus. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Es macht diesen Predigtext aus. Diesen Predigtext aus der Zeit der Wüstenwanderung. Derer, die aufgebrochen sind, aufgebrochen in neues Land. Das waren die Israeliten, aufgebrochen aus dem Land Ägypten, hinausgezogen in die Freiheit. Nur damit war noch relativ wenig gewonnen. Wer so einigermaßen bibelfest ist, der weiß, dass die Geschichte mit der Wüstenwanderung und der Landnahme, das waren alles eher mühsame Veranstaltungen. Nicht nur, weil es in der Wüste auch trocken ist und so. Das waren auch innerlich für die Israeliten eher mühsame Veranstaltungen. Mit so einem Auszug ist noch nicht alles gewonnen. Deshalb diese Sehnsucht, dass da noch etwas passiert in dieser Wüstenwanderung, dass es ein inneres Erfülltsein gibt, ein Kommen des Geistes. Mit den Jüngerinnen und Jüngern Jesu vor 2000 Jahren war das ganz ähnlich. Dieser Exodus, der fand an Karfreitag und an Ostern statt. Dieser Aufbruch in das Neue, das Erleben, dass etwas Neues da ist, dass einer für sie sein Leben lässt und nach 3 Tagen aufersteht und gegenwärtig ist. Aber auch da braucht es noch etwas dazu. Es braucht etwas, um die Fülle zu haben, um das Ganze zu haben. Das Kommen des Heiligen Geistes. In unserem Predigtext sehen wir einige Dinge, einige Linien, die ich heute Morgen in dieser Predigt nennen möchte. Das erste, Pfingsten beginnt mit einer Spannung. Das war vor 2000 Jahren so, mit den Jüngerinnen und Jüngern. Das war nicht so, man muss sich das nicht so vorstellen, dass die nach Himmelfahrt brav dran gesessen sind und einen Lobpreisgottesdienst nach dem anderen gefeiert haben, um sich vorzubereiten und diesen Weg zu gehen, dieser 40 Tage, bis es Pfingsten wird. Man muss sich das wohl eher ganz menschlich vorstellen, wie das vermutlich bei mir auch so wäre, immer begleitet von der Frage, wird's auch werden? Wird sich's auch erfüllen? Und wenn ja, wie wird's werden? Gibt es keine Vorbilder dafür? Was passiert da? Was heißt das? Und wenn nein, was heißt das? Und all die Fragen, die einen so. Es war ein eher banges und spannungsvolles Abwarten und Suchen, das wir heute vielleicht kaum mehr nachvollziehen können. Bei Mose war die Spannung leicht anders. Aber sie war auch belastend, auch schwierig. Mose steht in einer Situation der Wüstenwanderung, in der ihm alles zu viel wird. Alles zu viel. Mose sprach zum Herrn, warum bekümmerst du deinen Knecht? Warum hast du ihm übel getan? Warum finde ich keine Gunst vor deinen Augen, dass du die Last des ganzen Gottesvolkes auf mich legst? Bin ich denn mit diesem Volk schwanger gegangen? Hab ich's gezeugt und geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag du es an deinem Busen, in deinen Armen, wie eine Amme ihr Kind trägt in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Ich vermag dieses Gottesvolk nicht allein zu tragen. Es ist mir zu schwer. Pfingsten beginnt mit einer Spannung. Damals, vor 2000 Jahren, vielleicht auch jetzt und heute, mit einer Last, die einem lästig erscheint, mit etwas, das einem untragbar erscheint. Und die Untragbarkeit des Lebens scheint ja schon in der jungen Generation ein Thema zu sein, wie wir gerade dem Flyer für den Jugendgottesdienst entnommen haben. Das scheint ja nicht eine Erfindung der Alten zu sein, deren Kräfte so langsam nachlassen. Das ist eine Last des Lebens. Die Verlassenheit, das Warten, das Suchen. Gott handelt in unseren Spannungen. Gott handelt in unseren Spannungen. Wer das nicht will, könnte sein, er erlebt ihn gar nicht. Könnte sein, er spürt gar nichts davon. Wer nur ein religiöses Gefühl möchte, für den reicht auch das menschliche Wohlgefühl. Aber wer den lebendigen Gott erfahren will, der muss auch seine Spannungen wahrhaben und seinen Ärger und die Auseinandersetzung und die Konflikte mit anderen, so wie Mose mit seinem Volk permanent Konflikte hatte und auch mit Gott. Gott handelt in unseren Spannungen. Die Gabe des Geistes ist nicht die Antwort auf die geistlichen Höhenfliege der Frommen, sondern die Antwort auf die Niederungen des Lebens. Das ist die Antwort. Der Heilige Geist, die Gabe des Heiligen Geistes ist die Antwort auf die Niederungen des Lebens. Und zu diesen Niederungen des Lebens scheint auch das Leiden am Gottesvolk zu gehören. Ja, Kirche ist auch Last. das muss man bejahen. Und ich fürchte, es ist jede Kirche so. Landes- und Freikirche. Und jede andere Kirche. Und Rom und Oberramstadt. Und wo auch immer. Ja, das ist ein Teil des Lebens. Das ist ein Teil des Lebens. Kirche ist kein einseitiges Happening. Nicht irgendetwas. Und wer Kirche oder Christenheit oder Gemeinschaft nur sucht zur Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse, zum Ausgleich seiner eigenen Spannungslosigkeit oder der eigenen Defizite oder Sehnsüchte oder was auch immer, der wird nicht fündig werden. Wir merken das in unserer Kommunität immer wieder, wenn Menschen nachfragen und mit uns leben wollen. Eine der Fragen an dieser Stelle ist immer, was sucht so ein Mensch? Was sucht ein Mensch? Kirche ist auch Last. Gemeinschaft ist auch Last. Mose hat viel davon erfahren. Erasmus, ein denkender, kluger Zeitgenosse Luthers, Erasmus sagte einmal, ich leide an meiner Kirche, denn sie leidet ja auch schließlich an mir. Erasmus hat gemerkt, das ist ja durchaus bilateral. Das ist ja durchaus beidseitig. Diese Kirche muss auch mich aushalten. Einen Sünder. Einer, der sich auch nur sehr begrenzt bessert. Einer, mit dem vielleicht auch nur, sie muss auch mich aushalten. Warum sollte ich sie da nicht aushalten? Das Ideal, auch das fromme Ideal, ist immer homogen. Da passen die Dinge immer schön und gut zusammen. Aber die Wirklichkeit, das Real, ist immer heterogen. Da passen die Dinge nicht immer so schön zusammen. Scheinbar darf das sein. Wir haben ganz am Anfang auch einen Text aus der Apostelgeschichte gehört. Da war das auch so, dass der einer sagt, alles was recht ist, das mache ich aber nicht. Und wenn es der liebe Gott will. Das Leiden am Gottesvolk. Es könnte sein, dass es Gott auch so geht. Entscheidend für die Kirche ist das aber nicht. Entscheidend für das Leben der Christenheit, entscheidend für die Gegenwart des Reiches Gottes in dieser Welt, und das ist das Größere, in dem alle unsere Kirchen eingebettet sind. Wir sind alle nur ganz kleine Puzzlesteinchen dieses großen Reiches Gottes. Entscheidend ist aber etwas anderes. Die entscheidende Frage stellt nämlich Mose. Mose hat, obwohl er fast nichts vom Alten Testament kannte und gar nichts vom Neuen Testament, war doch ein ganz cleverer Bursche. Mose stellt die Frage, lieber Gott, hab ich dieses Volk schwanger? War ich schwanger mit diesem Volk? Hab ich dieses Volk empfangen? Hab ich's gezeugt und geboren? Großes Fragezeichen. Entscheidend ist, dass Christenheit immer eine Zeugung Gottes ist. Mose wusste das. Mose wusste, wo er Gott packen kann, wenn man mit ihm ins Gespräch kommt. Mose wusste das, wo der Knackpunkt liegt. Und Gezeugte sind immer beides gleichermaßen. Wundersame Geschenke und manchmal auch lästige Last. Die Kinder sind ja im Kinderprogramm, wir können ja da unter uns sprechen. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Gezeugte sind immer beides. Sie sind ein wunderbares Geschenk. Ein wunderbares Geschenk. Aber sie sind zu Zeiten auch eine ziemlich lästige Last. Und zum Zeugen, das sei jetzt nur den Kindern gesagt, ist das Umgekehrte gilt genauso. Eltern sind auch ein wunderbares Geschenk, aber manchmal auch eine lästige Last. Ja, beides gehört zusammen, beides. Beides, das ist Teil unserer Wirklichkeit, Teil unseres Alltages. Übrigens nur im Nebensatz, das ist eigentlich jetzt gar nicht das Thema hier, Familie, aber nur im Nebensatz jetzt auch den Kindern nochmal gesagt und natürlich auch den Erwachsenen. Die Juden wissen ganz tief davon etwas. Und sie wissen davon etwas, dass dieses Beidseitige, dieses Leben in der Spannung, die Juden nennen das Dualität, dass es nie das eine ohne das andere gibt. Dass man das eine nicht zu Gunsten oder Ungunsten des anderen auflösen kann, sondern dass die Spannungen immer zusammen das Ganze ergeben. Die Juden wussten und wissen ganz tief etwas davon. Und deshalb wissen sie auch, dass am großen Fest, am Fest der Wirklichkeit Gottes, am Schabbat, die Vorwegnahme des großen, endgültigen Schabbats ist, dass an diesem Schabbat Kinder nicht erzogen werden dürfen. Das ist eine eiserne Regel unter den Juden, dass am Schabbat, das sei jetzt den Kindern nochmal gesagt, vielleicht auch den Erwachsenen, Kinder nicht erzogen werden dürfen. Vielleicht stand auch dahinter der Gedanke, wer seinen 6 Tage nicht schafft, dem hilft der 7. auch nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall hat es auch etwas mit dieser großen Sicht zu tun. Jetzt und hier leben wir in den Spannungen. Also zurück zur Kirche. In der Kirche ist es auch so. Kirche, ein wundersames Geschenk, dass wir Christen uns sammeln und miteinander leben, durch Gott und für Gott in dieser Welt leben dürfen und manches Mal auch eine lästige Last. Es geht eben auch da, anderes Bild aus dem Neuen Testament, es geht eben da nicht nur um den Eros, sondern um die Agape. 2 Worte des Neuen Testamentes für Liebe. Eros ist so diese Liebe, dieses Begeistertsein von etwas, etwas, das einen anmacht. Wir haben das im deutschen Wort der Erotik. Etwas, das einen irgendwie, was einen begeistert, was einen... Und Agape ist die Liebe, die schlicht und einfach da ist, weil sie lieben möchte, weil sie sich zum Lieben entschlossen hat, weil sie Ja sagt zum anderen, ob er jetzt gerade begeistert oder nicht. Also Pfingsten beginnt immer mit einer Spannung. Auch die erste Christenheit stand in dieser Spannung. Wie wird das werden? Wie kann es werden? Es könnte sein, dass wir jetzt und heute Pfingsten nur erleben können, wenn wir auch etwas von unseren eigenen Spannungen erleben. In welcher Spannung stehen wir? In welchen Fragen? Persönlich? Als Gemeinde? Als Gesellschaft? Als Volk? In welchen Spannungen stehen wir? Ein zweites von diesem Predigttext her. Pfingsten kommt in eine Situation des Respektes. Dieser Predigttext hat eigentlich 4 Abschnitte. Das fällt einem im Lesen vielleicht nicht gar so auf, die sich immer entsprechen. Die ersten beiden Abschnitte werden eingeleitet mit den Worten: Und Mose sprach zum Herrn, Vers 11 und Vers 16, und der Herr sprach zu Mose. Beides Mal steht das gleiche Grundwort im Hebräischen drin, Vayomer. Miteinander reden, miteinander im Gespräch sein. Zwischen Gott und Mose gab es ein vertrauensvolles und ein erwartungsvolles Gespräch. Da gab es sowas, was man sich in Familien immer auch wünscht, sowas wie emotionale Sicherheit. Deswegen konnte Mose ihm auch locker mal sagen, was ihm stinkt. Da gab es diese große emotionale Sicherheit. Gott ist mir gut und ich bin mit Gott unterwegs. Deshalb auch Ärger seinen Platz und Spannung und alles, was mich aufregt und alles, was mir nicht passt. Petrus ging es offensichtlich genauso im Neuen Testament. Da war diese Sicherheit da. Das darf ich Gott zumuten und sagen. Sie treffen sich im Zelt. Stiftshütte heißt das bei Luther manches Mal. Eigentlich wörtlich Zelt der Begegnung. Das war es eigentlich. Etwas Mobiles, das man immer mitnehmen konnte, das man immer dabei hatte. Wo immer man war, gab es einen Platz und einen Ort der Begegnung mit Gott. Wie ein Bild. Mose sprach zum Herrn und der Herr sprach zu Mose. Das ist genau die Situation, die unser Wort Respekt meint. Respekt. Das heißt hin und her sehen. Immer wieder hin und her sehen. Das heißt Respekt. Nicht so dieses Achtungsvolle, die Hacken zusammenschlagen, der Kleinen gegenüber der Großen, der Jungen, das hat nur nichts mit Respekt zu tun. Das kann vielleicht Anstand sein, vielleicht auch Dummheit. Das ist aber nicht Respekt. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Respekt ist niemals Einbahnstraße. Ein respektvolles Verhalten ist immer ein gegenseitiges Verhalten. Ohne Gegenseitigkeit keinen Respekt. Das gilt im Umgang der Generationen und der Stände und wo und wie auch immer. Gegenseitigkeit. Es gab zwischen Mose und Gott hier und an vielen anderen Stellen wird das geschildert in der Tora, in den ersten 5 Büchern Mose, an vielen anderen Stellen auch. Es gab ein vertrauensvolles Gespräch. das war durchaus nicht immer von Einigkeit begleitet. Das war häufig kontrovers, häufig fragend, aber es war vertrauensvoll. Und es war erwartungsvoll. Mose und Gott erwarteten etwas von diesem Respekt, von diesem gegenseitig hin und her sehen und so miteinander im Gespräch sein. Nämlich, dass ihre Beziehung gestärkt wird und ihr Leben gestärkt wird. Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes, findet hier in diesem Predigttext in einer Situation des Respektes statt. Ich glaube, dass das bis heute so ist. Dass wir als Christenheit, als Kirchen, als Gemeinden Situationen des Respektes brauchen, in denen der Heilige Geist Platz finden kann. Das ist wie ein vorbereiteter Boden. Als wir vorher diesen legendären Chor gehört haben, der Männer, da habe ich gedacht, das könnte solch eine Situation sein. Es waren nämlich verschiedene Generationen, die da vorne standen. Es waren unterschiedliche Generationen. Es war kein Chor von Männern, die alle so ungefähr gleich alt sind, also zu einer Generation zugehörig sind. Es waren verschiedene Generationen hier vorne gestanden. Dort zeigt sich etwas vom Respekt am stärksten. Respekt heißt nämlich auch Generationengespräch. Dass die Alten und die Jungen miteinander im Gespräch sind. Das muss nicht heißen, dass jeder bei jedem auf die Veranstaltung geht. Das müsste es wahrscheinlich nicht heißen, sicher nicht. Aber dass wir miteinander im Gespräch sind. Und zwar in einem Gespräch, wo wir hier rüber und rüber blicken, hin und her blicken, wo wir miteinander unterwegs sind. Nicht nur mit Gott führen Menschen respektvolle Gespräche. Nicht nur mit Gott üben wir, hoffentlich, wünschenswerterweise, üben wir das Hin- und Hersehen, dass Gott mich ansieht und dass ich Gott ansehe und dass wir aneinander Interesse haben und dass wir voneinander lernen wollen und aufeinander achten wollen und einander wahrnehmen wollen. Es ist die Einladung, die herzliche Einladung, dass wir das auch als Menschen untereinander tun. Die herzliche Einladung zu einem anhaltenden Generationengespräch. Vielleicht war eure Männerfreizeit, euer Männerwochenende solch ein Generationengespräch. Eugen Rosenstock, einer der großen Denker des letzten Jahrhunderts, sagte, Geschichte entsteht nur über 3 oder 4 Generationen. Niemand allein ist in der Lage, Geschichte zu schreiben. Über 3 oder 4 Generationen. Ich glaube, 4 Generationen waren es jetzt noch nicht auf diesem Männerwochenende. Möglicherweise, vielleicht waren es 3. Pfingsten kommt in solche Situationen, wo Menschen hin und her schauen, zu Gott, mit Gott, Gott im Blick haben, sich selber dort in den Blick nehmen lassen und in Situationen, in denen sie einander die Blicke hin und her wechseln. Ein drittes. Also, in diesem Gang dieser Wüstenwanderungsgeschichte, Mose sagt zu Gott, also komm, alles was recht ist, es ist dein Volk, es ist eigentlich dein Problem, warum liegt es bei mir auf dem Tisch? Weiß jetzt auch nicht. Ich vermag all dieses Gottesvolk, er betont es 2-mal. Er nimmt das Wort im hebräischen Grundtext, das für Gottesvolk steht. Er betont es 2-mal, sagt, dieses Gott, das ist mir zu schwer. Ich vermag es allein. Also wenn ich es unbedingt tun soll, dann mach mir lieber mein Ende. Dann töte mich lieber, als dieses ganze Elend hier zu sehen. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste, Leiter im Volk und die Amtsleute sind und bringe sie vor die Stiftshütte. Stell sie dort für mich, vor mich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht alleine tragen musst. Das dritte Pfingsten wirkt durch eine wirkmächtige Offenbarung. Jetzt geht es um das Reden Gottes. Und jetzt steht auf einmal, das wird im Deutschen gar nicht so ganz klar, im hebräischen Grundtext steht auf einmal nicht mehr Vayomer, sondern Dabar, ein anderes Wort. Dabar ist das Reden, das immer eine Tat folgen lässt. Das Reden, bei dem immer etwas passiert. Wir können diesen Vorgang zum Beispiel aus der Schöpfung, Gott sprach und es geschah. Und an manch anderen Stellen. Das ist Wort und Tat, wirksam und wirkmächtig. Wenn Gott spricht, dann spricht er mit Dabar, dann spricht er mit diesem Wirksamen und Wirkmächtigen. Dann passiert da etwas. Dann ist das nicht nur irgendwie eine neue Theorie, eine neue Glaubenslehre, eine neue religiöse Information, sondern da passiert etwas, da geschieht etwas. Und das geschieht wie eine Offenbarung. Einer der großen Philosophen unserer Zeit sagte, wir Menschen haben nur zwei Dinge, auf die wir uns verlassen können. Vernunft und Offenbarung. Vernunft und Offenbarung. Beides brauchen wir im Leben. Wir brauchen die Vernunft. Und Vernunft heißt, dass wir unser Leben ausstrecken und öffnen nach Größerem. Das ist Vernunft. Blaise Pascal sagte in seinen Gedanken, es gibt nur zwei Menschen, die man vernünftig nennen kann. Die einen, die Gott suchen, weil sie ihn kennen. Und die anderen, die Gott suchen, weil sie ihn nicht oder noch nicht kennen. Also das heißt, die ihr Leben öffnen. Das taten die ersten Christen mit all ihren Spannungen, mit all ihren Fragen. Sie sahen hin und her, erwartungsvoll war dieses Gespräch mit Gott. Und sie haben ihr Leben geöffnet, auf das es hat Pfingsten werden können. Pfingsten ist kein himmlischer Überfall, sondern Pfingsten ist ein Ereignis, das dort geschieht, wo Menschen sich öffnen. Wo Menschen ihr Leben öffnen, ihr Herz öffnen, wo Menschen ihr Leben ausstrecken, wo Menschen die Sehnsucht ihres Lebens in Gottes Gegenwart immer und immer wieder tragen und dort ausbreiten. Dort geschieht etwas im Hinhalten meines Lebens. Vernunft und Offenbarung. Offenbarung heißt, es geschieht etwas, das ich nicht selber machen kann. Da passiert etwas, das ich nicht selber machen kann. Auch da, unsere jüdischen Geschwister wussten etwas von dem, dass alle wichtigen Dinge im Leben nur als Geschenk in unser Leben kommen. Die kann man nicht machen oder kaufen, produzieren oder sich selber geben oder sonst irgendetwas. Die müssen mir gegeben, die müssen mir geschenkt werden. Übrigens auch nur im Nebensatz gesagt, eine sehr hilfreiche Unterscheidung für wichtig und unwichtig im Alltag. Alles, was ich mir selber kaufen und machen und schenken und sowas kann, ist nett und gut und auch brauchbar und auch wichtig und so, ohne Frage. Aber es gehört nicht zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Die bekommt man nur als Geschenk. Zum Beispiel Gottes Geist. Oder ein gutes Wort Gottes. Oder Liebe. Oder Zufriedenheit. Oder wo auch immer man jetzt das gerade suchen möchte. Dieses Reden Gottes ist ein Reden vom Himmel. Ein Reden, in dem Gott etwas gibt. So wie er dann an Pfingsten tatsächlich seinen Heiligen Geist gegeben hat. So gibt er auch hier in dieser Geschichte seinen Geist. Und wenn er gibt, dann passiert etwas, dann verändert sich etwas, dann wird etwas anders. Man sieht es am ersten Pfingstfest. Die Jünger, die am Pfingstsamstag noch die Hosen voll hatten und sich versteckt und eingeschlossen haben, die stehen am Pfingstmontag plötzlich mitten auf dem großen Marktplatz in Jerusalem und schwingen eine Predigt und Tausende von Menschen kommen zueinander zusammen und zum Glauben. Ist unglaublich, was da passiert. Was da geschieht, das ist das Wirken Gottes. Da verändert sich etwas. Da verwandelt sich etwas. Da passiert etwas. Ein letztes. Pfingsten bringt den Gott in uns. Wenn man diesen Text liest, und wir haben die Passage jetzt zweimal gehört, ich lese uns aber noch ein drittes Mal, da fällt etwas auf. Wenigstens mir ist da was aufgefallen. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und er redete mit Mose und jetzt kommt's. Und dann nahm er von dem Geist, der auf Mose war, und er sparte ihn aus bei Mose und legte ihn auf die 70 Ältesten. Gottes Geist und der Geist von Mose werden hier ganz identisch genannt. So als wäre es dasselbe, als wäre der Geist Moses der Geist Gottes und umgekehrt. Sie scheinen identisch zu sein. Etwas, das ganz dicht und ganz nah beieinander ist. Das Neue Testament sagt ihr, nicht du, sagt nie du, ihr, immer auch in Verbundenheit mit den anderen, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt bin ich nicht allein, aber ich bin auch etwas davon. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das kommt damals schon zum Klingen. In Mose lebt dieser Geist Gottes, der seinen Geist beeinflusst, prägt, trägt, erfüllt, wie auch immer. Und von diesem Geist, der untrennbar verbunden ist mit dem Geist Moses, wird als etwas genommen und auf andere gelegt. In unserem kirchlichen Horizont passiert so etwas in dem, was wir Ordination nennen. Da denke ich jetzt nicht nur an Hauptamtliche. Das gibt es auch an manch anderer Stelle. Das ist der Vorgang, der hinter dieser Sache eigentlich steckt. Etwas vom Geist, vom Heiligen Geist zu erbitten und zu erflehen und auf Menschen, haupt- oder ehrenamtlich, zu legen. Das meint jemanden ordinieren, jemanden einsetzen, jemanden berufen. Pfingsten bringt diesen Geist, diesen Gott in uns. Heiliger Geist heißt, dass Gott in uns lebt. Heiliger Geist heißt, dass Gott durch uns in dieser Welt lebt. Heiliger Geist hat etwas damit zu tun. Pfingsten hat etwas damit zu tun, dass Gott sich verbindet mit uns Menschen. Warum auch immer. Manchmal kann man sich das fragen. An manchen Ecken der kirchlichen Geschichte merkt man plötzlich oder kommt einem mal die Frage, ob das wirklich so eine gute Idee war. Aber auf jeden Fall ist das die Tat Gottes und das Wirken Gottes, dass er sein Wirken mit dem Wirken von Menschen verbindet. Und damit heißt Pfingsten, wo immer du hingehst, kommt Gott mit dir in diese Welt. Wo immer du bist, da muss man keine Predigt halten in dieser Welt. Mit uns kommt Gott in diese Welt. Mit uns und mit unserem Leben ist Gott in dieser Welt präsent und gegenwärtig. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und da wird etwas anders. Da treten sie miteinander in Verbindung, die 70 oder der Mose dazu, die 71. Da treten sie miteinander in Verbindung. So wie die ersten Apostel mit den 70 anderen und dann den vielen anderen. Weltweit bis heute. Sie treten miteinander in Verbindung und teilen Freude und Leid an der alten und an der neuen Kirche, an dem Volk Israel und an der Christenheit und leben miteinander als Repräsentanz Gottes in dieser Welt. Pfingsten jetzt und heute, ob es das heute auch noch braucht und sucht, Momente der Spannung, ob ich Ja sagen kann zu den Spannungen, zu den Fragwürdigkeiten meines eigenen Lebens und dem meiner Kirche. Respekt, das Hin- und Hersehen zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen den Generationen. Die Offenbarung, dass Gott uns etwas schenkt, was wir gar nicht selber schenken können. So kommt Gottes Geist. Dabei geht es nicht um besondere menschliche Erfahrungen und Gefühle. Es geht immer um diese besondere göttliche Kraft, um seine Gegenwart in mir und durch mich, in uns und durch uns in dieser Welt. Ich würde gern beten. Lieber Vater im Himmel, du hast diese Welt geschaffen und auch unser Leben. Du hast jeden Einzelnen von uns gewollt und uns in Verbundenheit mit anderen Christen gesetzt. Du bist der Schöpfer und Erhalter und dafür loben und preise ich dich. Herr Jesus Christus, du bist der Erlöser. Du bist der, der sein Leben gelassen hat, auf das wir leben können. Miteinander und füreinander und für dich in dieser Welt. Heiliger Geist, du bist Gottes Gegenwart in unserem Leben. Mit dir wird unser Leben lebendig. Durch dich wird Gott lebendig. In uns und durch uns in dieser Welt. Wir danken dir für das Geschenk dieses Festtages. Wir danken dir, du lebendiger und allmächtiger Gott, dass es Pfingsten ist, dass wir uns erfreuen können an deinem in uns sein und durch uns in dieser Welt sein. Und dazu segne uns heute an diesem Festtag und an den Alltagen unseres Lebens. Amen.